Fliegergeschichten. Folge 30. Wrong Way. Eine wichtige Grundvoraussetzung für einen sicheren Flug ist die genaue Kenntnis der Flugrichtung. In Folge 19 der Fliegergeschichten hat sich ja bereits Jay Prochnow über dem Südpazifik verirrt. Dabei war er stundenlang in akuter Lebensgefahr. Sein Navigationsinstrument, ein Radiokompass, war defekt. Das kann passieren. Anders ging es bei Douglas Corrigan im Jahr 1938 zu. Auch er behauptete nach der Landung, er habe sich verflogen. Niemand glaubte ihm. Und damit willkommen an Bord in der Pionierzeit der Fliegerei, wo große Rekorde aufgestellt wurden. Im Jahr 1919 hatte der erste Transatlantikflug stattgefunden. Pilot John Alcock und Navigator Arthur Brown, zwei Briten, flogen einen Bomber aus dem Ersten Weltkrieg, eine zweimotorige Vickers Vimy. Sie gewannen damit die $10,000, die die Daily Mail für diese Leistung ausgeschrieben hatte. Das Flugzeug war noch ein klobiger Doppeldecker und die Herren hatten unterwegs mit einem ganzen Haufen an Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir reden hier noch von einem offenen Cockpit. Bald fiel ihr elektrischer Generator aus und damit auch der Funk und die Heizung. Und kurz danach zerlegte sich auch noch eins der Auspuffrohre. Und der nun viel lautere Motor machte jede Kommunikation untereinander unmöglich. Dann ging es in dichten Nebel. Die damalige Art der Navigation mit dem Sextanten wurde unmöglich und zweimal verloren sie die Kontrolle über das Flugzeug. Die Vickers Vimy hatte noch nicht mal einen vernünftigen Fluglageanzeiger und im Nebel heißt das, man muss quasi raten, wo oben und unten ist. Dann ging es noch durch einen Schneesturm und Vereisung setzte dem Flieger und den Motoren hart zu. Entgegen all diesen Umständen schafften es die beiden Pioniere tatsächlich, am Morgen des 15. Juni 1919 in Irland zu landen. Ja, okay, landen ist etwas übertrieben. Ihre Vimy blieb mit der Nase voran in einem Sumpf stecken. Aber immerhin, Mission accomplished. Der erste Nonstop-Transatlantikflug war geschafft. Die beiden Herren erhielten ihre Belohnungen, wurden zu Rittern geschlagen und generell ziemlich berühmt. Alcock konnte das nicht lange genießen, er starb nur ein halbes Jahr später bei der Airshow in Paris. Ihren Doppeldecker kann man sich heute im Wissenschaftsmuseum in London anschauen. Bereits im Mai 1919 hatte Raymond Ortieg einen noch weit höheren Preis ausgeschrieben. $25,000 wurden für den Transatlantikflug geboten, jedoch hier mit vorgegebener Strecke von New York nach Paris oder umgekehrt. Es wurde allerdings erst einmal ruhig um diesen Preis. Die vorherrschende Meinung war, dass die Technologie hierfür noch nicht reif war. Viele Fehlversuche und das haarsträubende Abenteuer von Alcock und Brown gaben dieser Meinung recht. Erst etwa 6 Jahre später begannen die ernsthaften Versuche, den Preis zu gewinnen. Vorhandene Flugzeugmodelle wurden massiv umgebaut mit zusätzlichen Treibstofftanks und Navigationsmitteln. Einer der erfolgversprechenden Versuche war Igor Sikorskis S-35. Ein Doppeldecker mit 3 starken Motoren und inzwischen einer geschlossenen Passagierkabine. Insgesamt sah dieses Flugzeug schon so aus, als könnte man ihm etwas zutrauen. Beim Start am 21. September 1926 brach allerdings das Fahrwerk unter dem hoffnungslos überladenen Flugzeug weg. Der Funker und der Mechaniker an Bord starben im Feuer, die Piloten entkamen knapp. 1927 gab es dann mehrere Versuche. Die Columbia war eine Wright Belanca WB2, ein einmotoriges, hochmodernes Flugzeug von Charlie Levine. Sie schien auf einem guten Weg, das Team stellte sogar einen Rekord für die längste Flugdauer auf. Kurz danach zerbrach es allerdings an Streitigkeiten um die Verträge. Einer der Piloten, Bertrand Acosta, wechselte das Team und wollte nun die America fliegen, ein dreimotoriges Flugzeug von Fokker. Hier verletzte sich bei einem Absturz aber einer der Piloten. Auch die American Legion, dies war nun ein zweimotoriger Doppeldecker, stürzte bei einem der Testflüge ab. Es gab also eine große Bandbreite an verschiedenen Flugzeugdesigns, mit denen man es versuchen wollte. Man konnte noch nicht so richtig genau ausrechnen, wie sich ein Flugzeug in der Luft unter Last verhalten würde. Man probierte eher Entwürfe und Beladungsszenarien aus, die sich bewährt hatten. Und dann war da Charles Lindbergh. Der hatte auch schon versucht, sich mit Charlie Levine zu einigen, dem Finanzier hinter dem Columbia-Projekt. Sie wurden sich zwar über den Preis einig, aber Levine wollte durchsetzen, dass er die Flugbesatzung bestimmen dürfe. Lindbergh weigerte sich und musste sich ein anderes Flugzeug suchen. Er war finanziell nicht ganz so gut ausgestattet wie die anderen Teams. Sowohl Travel Air als auch Fokker lehnten als Flugzeughersteller ab, ihm etwas zu bauen. Die besten potenziellen Flugzeuge waren damit abgehakt. Er gab aber nicht auf und wurde bei Ryan Airlines im Februar 1927 fündig. In 60 Tagen entwarfen und bauten sie ihm die Ryan NYP, kurz darauf umbenannt in die Spirit of St. Louis. Ein Motorik, ein Mann Cockpit. Lindbergh verzichtete bewusst auf weitere Besatzungsmitglieder. Er würde die bis zu 40 Stunden am Steuer schon durchhalten. Er wollte kein Funkgerät, das würde nur Gewicht kosten und wäre für ihn alleine schwer beim Fliegen zu bedienen. Er sparte so viel Gewicht wie möglich ein, um mehr Sprit mitnehmen zu können. Einer der Treibstofftanks wurde vor dem Cockpit positioniert. Lindbergh konnte nur durch die Seitenfenster oder nach vorne durch ein Periskop nach draußen schauen. Sein wichtigstes Navigationsinstrument war ein moderner Kompass, der allerdings hinter ihm montiert wurde. Wenn er flog, las er ihn über einen Spiegel an der Decke ab. Einer der Mechaniker, die an der Montage mitwirkten, war der 20-jährige Douglas Corrigan. Er erweiterte die Spannweite der Tragflächenkonstruktion, um mehr Auftrieb zu erzeugen, und er war es, der die Bremsklötze zog, als die Spirit of St. Louis San Diego in Richtung New York verließ. Am 20. Mai startete Lindbergh dann von Roosevelt Field auf Long Island. Er flog die meiste Zeit zu Beginn in geringer Höhe, kämpfte von Beginn an auch mit der Müdigkeit. Erst 12 Stunden nach dem Start passierte er die Küste Neufundlands. Dann ging er höher über die aufkommenden Wolken. Er musste einige durchfliegen, Eisansatz zeigte sich am Flugzeug und er bekam Halluzinationen. Dennoch schaffte er es, 27 Stunden nach dem Start Irland zu erreichen. Er erhöhte die Geschwindigkeit und nach über 33 Stunden Flugzeit erreichte er sein Ziel, den Flughafen Le Bourget bei Paris. Geschätzte 150.000 Zuschauer erwarteten ihn dort. Er schrieb Luftfahrtgeschichte und wird wohl mit Recht als eine der prägendsten Personen der Luftfahrt bezeichnet. Er bekam eine Medal of Honor und mehr Aufmerksamkeit und Ehrungen, als ich hier aufzählen möchte. Unser Mechaniker Douglas Corrigan war indes zurückgeblieben. Als er von Lindberghs Erfolg erfuhr, wollte er diesen unbedingt nachahmen. Er verbesserte seine eigenen Flugkünste, wurde Verkehrspilot und kaufte sich 1933 sein eigenes Flugzeug, eine Curtiss Robin OX-5. Danach arbeitete er wieder als Flugzeugmechaniker und in seiner Freizeit begann er, die Robin für einen Transatlantikflug umzubauen. 1935 war er zuversichtlich genug, aber die Luftfahrtbehörde lehnte eine Lizenz für den Flug ab. Sie befanden das Flugzeug für nicht tauglich, über den Atlantik zu fliegen. Corrigan gab nicht auf. Er baute das Flugzeug immer wieder um, bis ihm 1937 sogar die Lufttauglichkeit entzogen wurde. Damit durfte die Robin nun gar nicht mehr fliegen. Im Juli 1938, wieder nach einigen Umbauarbeiten, bekam er eine einmalige Lizenz für Experimentalflüge und durfte von Kalifornien nach New York fliegen. 27 Stunden später landete er dort. und zum Ende des Fluges wurde ein Treibstoffleck offensichtlich. Corrigan entschied nun, dieses Leck nicht zu reparieren. Er sollte schließlich laut Flugplan am 17. Juli wieder nach Kalifornien fliegen. Er startete frühmorgens mit vollen Tanks auf Startbahn 06 in Richtung Nordosten. Und dann flog er weiter nach Nordosten. Nach 10 Stunden stand auf dem Cockpitboden das auslaufende Benzin, woraufhin er mit einem Schraubenzieher ein Ablaufloch durch den Boden stach. Ansonsten lief sein Flug einigermaßen ereignislos. Ich habe es ja schon erwähnt, Corrigan zufolge war es halt noch recht dunkel. Er las dadurch seinen Kompass falsch. Er flog nach Osten anstatt nach Westen. Draußen war es bewölkt und er konnte sich nicht an der Umgebung orientieren. Wenn man die Vorgeschichte und die folgende Landung jetzt aber mal mit einbezieht, erscheint Corrigans Erzählung dann doch sehr unwahrscheinlich. Denn 28 Stunden nach dem Start in New York landete Corrigan nicht wie geplant in Kalifornien, sondern rein zufällig südlich von Dublin in Irland. Douglas Corrigan hatte den Atlantik illegal in einem zu großen Teilen selbstgebauten Flickwerk von einem Flugzeug überquert. Die Amerikaner feierten ihn bei seiner Rückkehr und selbst die Luftfahrtbehörde konnte sich nur dazu durchringen, ihm 2 Wochen Flugverbot zu erteilen, trotz der massiven Verstöße gegen Regularien. Die New York Post titelte »Hail Wrong Way Corrigan« in Spiegelschrift und sein neuer Spitzname blieb hängen. Er wurde berühmt, schrieb seine Autobiografie, traf den Präsidenten, es wurden in New York und Chicago Festzüge für ihn organisiert, seine Biografie wurde verfilmt mit ihm selbst in der Hauptrolle für eine Gage von $75.000, was heute einem Millionenbetrag entsprechen würde. Corrigans Ehrungen mögen nicht ganz so ausschweifend gewesen sein wie die von Charles Lindbergh. Er hatte auch nicht den revolutionären Einfluss auf die gesamte öffentliche Meinung zur Luftfahrt. Aber schließlich basierte seine Geschichte ja auch nicht auf monatelanger Vorbereitung. Er wollte keinen Wettbewerb gewinnen und auch kein Held sein. Douglas Corrigan hat sich einfach nur verflogen. Happy Landings.